Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die Zeit rast. Nicht nur in diesem Gottesdienst. Der Christoph ist gerade auf mich zugekommen, meinte, wir sind 5 Minuten vor der Zeit, wir sind irgendwie schneller als sonst. Nach dem nächsten Lied kam er wieder und gesagt, ich habe vergessen, dass wir noch ein Lied singen. Wir sind doch nicht vor der Zeit, wir sind aber ganz normal in der Zeit. Das meine ich nicht mehr, die Zeit rast, sondern vor 2 Jahren stand ich selber da, ja. Also meine Lebenszeit rast irgendwie. Es kommt mir vor wie gestern, da wurde ich hier begrüßt. Es sind irgendwie schon 2 Jahre rum, das sind so Momente, wo man das merkt. Ups, 2 Jahre sind rum. Und mit dem Thema Zeit, die Zeit, die rast, sind wir mittendrin in unserem Thema. Was ist dir heilig? Was ist heilig in deinem Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Heute das Thema Zeit, ein wichtiges Thema. Bei mir ist es der Montag, an dem ich freie Zeit habe, einen Ruhetag. Ich weiß nicht, ob du sowas auch hast, einen Ruhetag. Normal ist es der Sonntag. Aber manche Leute arbeiten auch am Sonntag, vielleicht gehst du später ins Krankenhaus, arbeitest da als Krankenschwester oder Spätschicht oder irgendwas. Vielleicht hörst du dir diese Predigt auch als Podcast an, weil du jetzt gerade gar nicht hier sitzt, weil du gar nicht da bist und keine Zeit hast. Und wir fragen uns das, haben Leute eigentlich Zeit? Und wie viel Zeit haben sie und wann haben sie Zeit? Und deswegen werden wir in den nächsten Wochen, kannst du schon mal die Augen und Ohren offen halten, auf unserem Blog eine Umfrage starten. Und wir freuen uns, wenn ihr da mitmacht. Wenn ihr einfach anonym angebt, für was verwendet ihr eure Zeit? Wann habt ihr denn Zeit? Seid ihr zum Beispiel regelmäßig sonntags da? Oder sind wir in der Kirche, wo man sagen muss, ja, ich bin eigentlich nur jeden 4. Sonntag in Würzburg. Ihr könnt eigentlich, plant eher nicht, dass ich die Predigtreihe irgendwie verfolgen kann, weil ich bin eigentlich nur hin und wieder da. Und was hilft dir, Zeit zu sparen und was nutzt du da? Also da wird eine Umfrage kommen, kannst du jetzt schon mal Augen und Ohren offen halten, weil das gar nicht so leicht ist. Haben die Leute Zeit? Haben sie mehr Zeit wie früher? Haben sie weniger Zeit wie früher? Fühlen wir uns nur gehetzt oder sind wir es wirklich? Das ist eine ganz spannende Sache. Wie ist es bei dir mit der Zeit? Also es geht um Zeit, aber wir steigen noch grundlegender ein. Bevor wir uns fragen, wie ist es bei dir mit der Zeit, steige ich mal ein in die Frage Zeit. Was ist das eigentlich? Wenn du es bei Wikipedia eingibst, da wirst du direkt umgeleitet auf die Seite für physikalische Zeit. Ja, Sekunden und sowas kann man messen. Das wird dann irgendwie genau definiert. Das habe ich mir nicht gemerkt. Das war ganz kompliziert. Physik ist nicht so mein Ding. Wenn man dann aber oben schaut, sieht man, es gibt auch noch andere Artikel zum Begriff Zeit, weil Zeit so ein breites Thema ist, dass man das nicht in einem Artikel verhandeln kann. Es gibt dann Zeit, wo das Wort herkommt und philosophische Zeit, Zeitempfinden, Beschleunigung, die heutige Zeit. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also erstmal die Frage, was ist eigentlich Zeit, bevor wir genauer über Zeit reden. Die Frage, was Zeit ist, das kann man gar nicht so leicht beantworten. Da gibt es einen Typen, der hier, der ist glatzköpfig, der ist schon etwas älter, so eine alte Darstellung, er heißt Augustinus. Augustinus kennt ihr vielleicht, nach ihm ist in Würzburg eine Kirche benannt und ein ganzer Orden. Und an der Uni, da gibt es sogar ein Zentrum für Augustinusforschung hier in Würzburg. Also wir sind ein absolutes Augustinus-Zentrum, ja? Augustinus. Ein schlauer Mann, er wurde ungefähr 350 nach Christus geboren. Er hat viel geschrieben, er war Bischof, Theologe und er hat auch was zur Zeit gesagt. Und das ist ganz interessant. Augustinus sagt zur Zeit, wenn wir über Zeit sprechen, wissen wir, was das ist. Vielleicht kennt ihr das, klar weiß ich, was Zeit ist. Wir wissen es auch, wenn ein anderer darüber spricht. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich das aber jemand auf seine Frage hin erklären soll, dann weiß ich es nicht. Augustinus, ein schlauer Gelehrter, wo heute noch, fast 2000 Jahre danach, die Uni ein Zentrum einrichtet, um seine Gedanken zu erforschen, weil sie anscheinend so klug sind und er sagt, ich kann eigentlich nicht erklären, was Zeit ist. Aber er hat sich viel damit auseinandergesetzt, genauso wie andere. Zeit, dieser Begriff, der fixt Philosophen an. Also wie würdest du Zeit erklären? Wir vertreiben sie uns, wir versuchen sie anzuhalten, festzuhalten, wir richten uns nach ihr aus, tragen sie am Handgelenk, aber es ist gar nicht so leicht zu sagen, was ist eigentlich die Zeit? sogar, wenn man ganz philosophisch ansetzen will, ist sie überhaupt? Der Frage gehe ich aber nicht nach, das kann ich nämlich auch nicht beantworten. Aber es gibt andere Leute, die sind schlau, die haben sich mit der Frage beschäftigt und da sind wir in unserer neuen Rubrik Schlaue Würzburger, die ein Buch geschrieben haben. Schlaue Würzburger schreiben ein Buch und in dieser Rubrik heute, dieser Mann, der schaut schon schlau aus, das ist Professor Andreas Doktor, wahrscheinlich auch Professor Andreas Dr. Dörpinghaus. Wer jetzt lacht, ja, wer den kennt, der wird später eure Kinder unterrichten. Also seid nett zu diesen Menschen. Der unterrichtet nämlich systematische Bildungswissenschaft an der Uni hier. Genau, und er hat ein Buch zur Zeit geschrieben. Er hat eingeführt zum Thema, was ist eigentlich die Zeit? Dieses Buch, da stellt er neben einer Einführung, was die Zeit ist, auch noch eine These auf, zu der kommen wir später noch, und viele andere Thesen, die ich jetzt einfach mal ignoriere. Was ist also die Zeit? Was ist uns so heilig, dass wir uns danach richten, dass wir unseren ganzen Tag danach strukturieren? Ein kurzer Rückblick. Der erste, der sich mit dem Thema Zeit beschäftigt hat, zumindest von dem wir wissen, das ist dieser Mann. Der, wo der Pfeil drauf ist, das ist Platon. Ja, Platon, der die Hand so hoch hebt. Platon. Die Geschichte nach der Zeit ist für Platon auch immer die Geschichte und die Frage nach dem Anfang der Zeit. Ja, wenn Zeit ein Ablauf von Ereignissen ist, dann muss es irgendwo losgehen. Es gibt einen Anfang, sagt er. Was er da schreibt, ist Archä, ja, ein griechisches Wort, er war ja Grieche, er schreibt Archä. Anfang, Ursprung, Schöpfung heißt das. Er sagt, okay, wenn die Zeit eine Abfolge von Ereignissen hat, dann muss es irgendwo einen Anfang nehmen, irgendwo muss es losgehen, es muss einen Ursprung geben, eine Schöpfung von Zeit, irgendwo geht das los. Das Wort Archä als lang gedienter City-Churchler, hast du das vielleicht schon in irgendeiner Predigt gehört, zum Beispiel über die Schöpfung, oder du hast es gehört in einer Predigt über das Johannesevangelium. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war es bei Gott. Überall, wo hier Anfang steht, steht Archä, Anfang, Ursprung, Schöpfung. So beginnt das Johannesevangelium. Johannes wusste anscheinend von Platon Bescheid. Platon beginnt über die Zeit nachzudenken, aber er ist nicht der Einzige, der über die Zeit nachdenkt. Es gibt auch noch einen anderen, und das ist der hier in diesem Gemälde neben ihm steht, der gute Aristoteles. Er war ein Schüler von Platon. Die kannten sich also, die Gedanken waren sich, die waren bekannt. Aristoteles denkt die Gedanken von Platon jetzt weiter. Ja, er sagt, okay, Zeit muss irgendwie einen Anfang haben, wie könnte das ausschauen? Wenn am Anfang eine Schöpfung ist, ein Ursprung, dann braucht es irgendwas, was diesen Ursprung auslöst. Und er sagt, wenn die Zeit eine Abfolge von Ereignissen ist, dann muss es vor dieser Abfolge von Ereignissen einen geben, der nicht in dieser Abfolge steht. Also, wenn das wie so Kugeln sind, die gegeneinander stoßen, ja, und Sachen passieren, dann muss es irgendeiner geben, der die erste Kugel anstößt. Er nennt das der unbewegte Beweger. Es muss einen geben, der war schon von Anfang an da und der hat das Ganze angekickt. Ja? Der hat den ersten Dominostein gekippt. Ich würde jetzt heute sagen, es ist nicht so, dass wir einfach nur Dominosteine sind, die einfach nur umkippen und wir können gar nichts an dieser Welt ändern. Aber diese Philosophen, die sich Gedanken gemacht haben über die Zeit am Anfang, haben gesagt, es muss irgendwas geben, was es anstößt. Einen unbewegten Beweger. Ein Wesen, eine Ursache, die außerhalb der Zeit ist. Mit anderen Worten, ein Gott. Christoph hat ja schon in den letzten Predigten so eingeführt, dass wir in dieser Reihe uns immer einen Abschnitt aus dem Alten und aus dem Neuen Testament anschauen. Und das werde ich auch so beibehalten. Also schauen wir erstmal ganz an den Anfang. Altes Testament, Gott schafft die Welt. Er schafft die Welt und seine Schöpfung beinhaltet gleich eine zeitliche Einteilung. Also da ist dieser unbewegte Beweger, bleiben wir mal bei Aristoteles, der unbewegte Beweger, der bringt jetzt das Ganze in Gang. Er schafft aus dem Nichts die Welt Und in dem Bericht lesen wir gleich am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Also eine Einteilung. Es gibt eine zeitliche Einteilung. Zeit spielt also schon ganz, ganz früh eine Rolle. Am Anfang der Menschheit, eigentlich nicht ganz am Anfang der Menschheit, eine sehr, sehr lange Zeit, also nicht nur am Anfang, sondern bis weit, 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 weit auf die Weltgeschichte gesehen, fast in unsere Zeit, messen die Leute die Zeit nicht. Also die haben keine Armbanduhren, die haben auch keine Turmuhren. Sie messen die Zeit nicht, zumindest nicht physikalisch, dass sie immer gleich getaktet ist. Die Leute kennen sehr wohl einen Rhythmus, ja, es wird hell, es wird dunkel, aber sie messen den Tag nicht genau. Zeit ist für sie eine Abfolge von Ereignissen. Ein Jahr, das hat nicht immer gleich viele Stunden. Stunden kannten die Menschen überhaupt nicht. Ein neues Jahr, das war, wenn wieder Frühling wurde, wenn es wieder grün wurde oder wenn wieder Schnee fiel. Das hat dem Ganzen eine Struktur gegeben, aber das war nicht so genau festgelegt. Frühling, der kommt mal früher und der kommt mal später. Das ist nicht immer gleich. Und trotzdem hat es einen Rhythmus. Auch ein Tag war früher nicht immer gleich lang. Ein Tag hatte nicht immer gleich viele Stunden. Da ist ein Bauer, der sein Tagwerk vollrichtet. Aber dieser Tag ist unterschiedlich lang. Wenn er im Frühjahr arbeitet, dann kann er arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und genau dasselbe kann er im Sommer auch machen. Er kann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten. Aber hier im Frühjahr ist der Tag einfach ein paar Stunden kürzer als im Sommer. Für die Leute damals war es einfach ein Tag. Das heißt, Zeit ist nicht so genau festgelegt. Es hat nicht immer eine messbare Taktung, aber einen Rhythmus. Nach und nach ändert sich das Ganze. Die Menschen beginnen die Zeit zu messen. Ja, sie bauen Sonnenuhren, die sind auch noch an dem Rhythmus von der Sonne orientiert. Aber irgendwann entwickeln sie Methoden, wie sie die Zeit messen können. Zum Beispiel eine Quelle, durch die immer gleich viel Wasser fließt. Da haben die Griechen haben das so gemacht, dass sie vor Gericht sollte jeder ungefähr gleich lang reden dürfen. Also mussten sie die Zeit irgendwie genauer messen. Haben sie ein Gefäß genommen, haben das Gefäß angebohrt, haben das Gefäß zugemacht, randvoll mit Wasser gefüllt und dann auslaufen lassen. Solange das Gefäß ausläuft, darfst du reden. Danach ist deine Redezeit vorbei. Eine sehr einfache Methode, die Zeit zu messen. So ging das Ganze los. Das wird immer genauer. Irgendwann endet das hier in der Armbanduhr oder in deinem Handy, was dir genau die Zeit anzeigen kann. Die Zeit wird also nach und nach gemessen. Wir versuchen, die Zeit unter Kontrolle zu bringen. Über den menschlichen Alltag legt sich jetzt so eine Art Matrix, ein Stundenraster, wie ein Stundenplan. Wir können jetzt sagen, es ist 8 Uhr, es ist 10 Uhr. Und wir erfinden auch die Glühbirne zum Beispiel, dass das Ganze mit dem Rhythmus und der Sonne für uns nicht mehr so wichtig ist. Wir können sagen, wir machen das Treffen immer um 7 Uhr abends. Und es ist egal, ob Winter oder Sommer ist, weil wir können uns da treffen. Wir machen dann halt die Glühbirne an. Das heißt, über den Tag, über den Rhythmus legt sich jetzt so eine Matrix, die Zeit, physikalische Zeit, gemessene Zeit. Ein anderer schlauer Typ, nicht Platon, nicht Aristoteles, wir meinen jetzt einen deutlichen Sprung nach vorne, der hier, dieser etwas grimmig dreinblickende ältere Herr, das ist Martin Heidegger, der hat gesagt, diese Matrix, die sich da drauf legt, das nenne ich mal vulgäre Zeit. Ja, das ist vulgäre Zeit. Da merkt man schon, das hört sich nicht so ganz positiv an. Ich glaube, er meint es auch nicht so ganz positiv. Er sagt, es gibt so einen biologischen Rhythmus und es gibt vulgäre Zeit, diese gemessene Zeit, die wir einfach drüber packen. Kinder zum Beispiel leben noch nach ihrem eigenen Rhythmus. Die lernen dann relativ schnell, spätestens in der Schule, dann diese Zeitmatrix, die vulgäre Zeit, ne, das ist eine Schulstunde, ist halt immer gleich lang, auch wenn die Lehrer behaupten, die Stunde ist erst aus, wenn sie es sagen, aber es gibt halt doch den Gong, der bimmelt und der bimmelt immer nach dem gleichen Zeitintervall und danach taktet sich dann ihr Leben. Dann lernen wir das und wir haben das ganz gut so in unser Leben aufgenommen. Wir fangen um 11 an hier mit dem Gottesdienst. Wir fangen nicht an, wenn alle da sind, wir fangen einfach um 11 an. Wir leben nicht nach einem Rhythmus, sondern nach einer Taktung. Wenn wir uns das alles anschauen, ja, diese ganzen Gedanken zur Zeit, diese Technik, die wir aufwenden, um Zeit zu messen, um dieses Zeitraster ausfüllen zu können, Stundenpläne, Uhren, Atomuhren, alles, was wir da machen, da ist durchaus die Frage, Warum tun wir das? Warum tun wir das eigentlich? Also Zeit scheint etwas extrem Wichtiges für uns zu sein in den verschiedensten Ausformungen. Es geben sich zum Beispiel auch ganz viele Menschen Mühe, diese getaktete Zeit, die wir jetzt haben, wieder zu durchbrechen und Erziehung zum Beispiel ganz anders zu machen und am natürlichen Rhythmus wieder zu orientieren. Also Menschen machen sich viele Gedanken über Zeit und die Frage ist, warum tun wir das? Warum versuchen wir Zeit messbar zu machen? Warum haben wir Wecker? Ich glaube, es liegt daran, dass wir genau wissen, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben. Wir wissen, die geht nicht unendlich lang, unsere eigene Zeit. Vielleicht läuft irgendwie die Zeit an sich immer weiter, aber unsere Lebenszeit, die ist nicht unendlich lang. Also muss ich darauf aufpassen. Das ist eine begrenzte Ressource. Nachhaltigkeit in dem, was ich tue. Dörpinghaus, das war der schlaue Würzburger, der ein Buch geschrieben hat, der sagt zum Beispiel, wenn wir uns der Zeit zuwenden, dann tun wir das bereits bewusst oder unbewusst. Als Wesen, die bei Zeiten nicht mehr sind. Also, wir haben das nicht immer auf der Platte, ne? Aber irgendwie wissen wir das schon. Wir können uns mit Zeit beschäftigen, aber wir haben davon nicht unendlich viel. Also versuchen wir, die Zeit auszunutzen. Wir versuchen, die Zeit gut zu nutzen, die wir haben. Wir geben Gas. Wir Menschen sind erfinderisch. Wir lassen uns gute Sachen einfallen. Wir lassen uns Sachen einfallen, um ständig schneller und effektiver zu werden, um mehr von unserer Zeit zu haben und weniger von dieser Zeit für irgendeine Sache zu benutzen. Wir müssen nicht mehr laufen. Irgendwann zähmen wir Pferde und wir reiten auf den Pferden und irgendwann besorgen wir uns eine Kutsche, da hängen wir gleich mehrere Pferde davon, da geht's noch schneller, die können dann länger irgendwie unterwegs sein. Wir fahren mit dem Dampfer, wir fahren mit der Dampflok, wir fahren mit dem Auto, wir fliegen. Also wir Menschen sind sehr begabt und sehr kreativ, wie wir Zeit sparen können. Wir kommen schneller von A nach B. Und damit sparen wir unglaublich viel Zeit. Wenn ich das richtig sehe, war der Christoph gestern in Berlin. Ich war in Lauf. Lauf hätte man vielleicht in 2 Tagen laufen können. Berlin vielleicht in... Ja, der Christoph ist sportlich. 5 Tage, ja? Einfach. Also wir sparen schon Zeit, ja? Früher hätte das ewig lang gedauert. Jetzt können wir einfach mal nach Berlin. Oder einfach mal nach Lauf. Und gleichzeitig, manche von euch habe ich gesehen, die schmunzeln schon, wenn wir sagen, ja, wir sparen Zeit. Wir haben ja mehr Zeit, weil wir haben das Gefühl, viel mehr verplant zu sein, viel mehr gehetzt zu sein, viel, viel weniger Zeit zu haben. Wir sparen Zeit und gleichzeitig haben wir das Gefühl, alles geht schneller. Nicht alle empfinden das so, aber wahrscheinlich viele von euch haben hin und wieder das Gefühl, hey, ich habe sau wenig Zeit. Dabei ist unser Leben eigentlich ganz einfach. Im Schnitt werden wir ungefähr 77 Jahre alt, davon schlafen wir 25 Jahre und ungefähr 6 Jahre schauen wir in die Glotze. Keine Angst, diese 6 Jahre nehmen ab. Dafür steigt die Zeit rapide, die wir im Internet verbringen. Also so richtig Zeit haben wir auch nicht gewonnen. 5 Jahre schlemmen wir uns den Bauch voll. Eine schöne Zeit. 2 bis 3 Jahre reden wir mit den anderen, auch eine schöne Zeit. 2,5 Jahre im Schnitt fahren wir mit dem Auto und 1,5 Jahre putzen wir. Im Schnitt, ich glaube, die beiden Zahlen, die weichen voneinander ab. Und ich glaube, vielleicht wer viel Autofahrt im Schnitt putzt weniger. Ist meine heimliche Vermutung. Das kann ich aber nicht beweisen. 6 Monate sitzen wir auf dem Klo und 3 in der Kneipe. Das ist irgendwie falsch rum, ne? Das fühlt sich falsch an. Wir müssen wenigstens länger in der Kneipe sitzen wie auf dem Klo. Obwohl diese Zahlen ja gar nicht so schlecht aussehen, ne? Wir scheinen ja Zeit zu haben, wenn wir so lange in der Kneipe und anderswo sitzen, haben wir doch das Gefühl, das läuft schneller und das läuft auch irgendwie schneller, als wir das packen können. Die Zeit läuft nicht nur schnell, sie läuft immer schneller. Sie beschleunigt sich. Ja, das ist ein Wort. Beschleunigung, habt ihr bestimmt schon gehört. Viele Soziologen beschäftigen sich damit, ja. Beschleunigung, was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass die Zeit nicht nur schnell läuft, ja, sondern dass sie immer schneller läuft, empfunden. Die physikalische Zeit bleibt ja immer gleich. Aber ich glaube, das stimmt auch nur bis Einstein oder so, aber ich habe es nicht genau verstanden. Also wir sagen einfach mal, die physikalische Zeit bleibt gleich. Wer das genauer wissen will, kann den Daniel Weber fragen, der ist Physiker, der kann euch das andere erklären, ich kann es nicht. Wir haben das Gefühl, es läuft immer schneller und es liegt daran. In der Antike hat ein schlauer Mann, ich glaube es war Cicero, ein Buch geschrieben über wie man einen Acker gut bestellt. Also ein Handbuch für Bauern. Und dieses Handbuch war ungefähr 400 Jahre lang in Gebrauch. Das heißt, der Vater hat gleich gearbeitet wie sein Sohn und der Vater hat auch gleich gearbeitet wie sein eigener Urgroßvater. Das heißt, da haben sich Dinge, die gelten, nicht so schnell verändert. Zu dieser Zeit ist in der Antike eine Zeitspanne von vielleicht 400 Jahren, wo die Sachen gelten. Wie arbeitet man bei uns in der Familie? Alle werden Bauer und alle arbeiten gleich. Da ändert sich nicht so viel. Der Fortschritt geht sehr, sehr langsam. Aber das beschleunigt sich mit der Zeit. Ja, wenn wir jetzt ein Handbuch nehmen von vor 400 Jahren, wie man einen Acker gut bestellt, da steht wahrscheinlich drin irgendwie, wie man einen guten Pflug macht und dass man irgendwie einen starken Ochsen braucht, der das da durchschiebt und damit kann heute kein Mensch mehr was anfangen. Da merken wir, die Zeiten beschleunigen sich. Bei meinen Urgroßeltern, die haben noch ähnlich gelebt wie meine Ururgroßeltern. Davor war es vielleicht anders, haben sich anders gekleidet, anders gewohnt und so. Bei meinen Großeltern ist es noch so, dass sie ganz grob noch so leben, wie sie ihr ganzes Leben verbracht haben. Also sie hören Radio, das haben sie auch schon als junge Menschen getan. Irgendwie mit 17 hat sich meine Oma ihr erstes Radio gekauft und seitdem hört sie Radio. Dann kam noch irgendwann der Fernseher dazu, das gab es irgendwie schon im Dorf, jetzt haben sie einen eigenen, der ist jetzt auch farbig und so. Inzwischen ist der auch flach, das macht sie völlig fertig, aber grundlegend hat sich nicht so viel geändert. Meine Großeltern verweigern auch konsequent alles, was mit Computer zu tun hat. Meine Großeltern fahren Zeit ihres Lebens kein Auto. Das ist an ihnen vorbeigegangen irgendwie. Diese Entwicklung, dass es Autos gibt, das wissen sie natürlich. Das sehen sie auch, aber in ihrem Leben, sie nutzen das nicht. Sie kommen jetzt langsam in dieser beschleunigten Welt an ihre Grenzen, weil sie älter und älter werden. Sie sind schon sehr alt, über 90. Und die Welt um sie rum ändert sich beträchtlich. Bei meinen Eltern haben sich schon Sachen grundlegend in ihrer Lebenszeit verändert, Beschleunigung. Ja, das Auto zum Beispiel, ja, also die Großeltern hatten kein Auto, meine Mutter hatte dann irgendwann ein Auto, das war eine grundlegende Lebensveränderung, es hat sich was verändert. Das Auto wird in ihrer Kindheit Massenverkehrsmittel und ändert unsere Gesellschaft völlig. In der Zeit, in der sie an die Uni gekommen sind, kommen langsam die ersten Computer. Wir würden es heute kaum so erkennen, aber es waren irgendwelche Riesendinger mit Riesenlochkarten und mein Papa erzählt mir dann, das war irgendwie ein Raum, war der Computer. Also irgendwie diese Teile waren an die Wand geschraubt und da hat man irgendwelche Lochkarten so da reingeschoben, was auch immer genau Lochkarten sind. Und aber irgendwie der Computer hat sich entwickelt und vor ungefähr 15 Jahren haben wir Internet ins Haus bekommen. Und inzwischen sitzen meine Eltern da und jeden Abend schauen sie ihre Nachrichten nicht mehr auf dem Fernseher, sondern auf dem iPad. Sie sitzen auf der Couch, weil sie zu faul sind, aufzustehen, zum Fernseher zu laufen. Das ist zumindest meine Befürchtung. Und schauen auf ihrem iPad Fernsehen. Also das Internet hat das komplett geändert. Währenddessen machen sie noch irgendwelche anderen Sachen und schauen was nach und solche Dinge. Also in ihrer Lebensspanne hat sich die Welt öfter verändert. Und ich ahne, in meiner Lebensspanne werden sich Dinge noch schneller, noch öfter grundlegend ändern. Das meint Beschleunigung. Vor 400 Jahren, da kannst du 400 Jahre lang deinen Acker gleich bestellen. Wenn du das heute tust, 40 Jahre lang, dann gehst du pleite. Wahrscheinlich gehst du sogar pleite, wenn du in einer Firma 4 Jahre lang genau das Gleiche machst. Irgendwann, vielleicht nicht direkt, aber wahrscheinlich gehst du in 20 Jahren dann pleite, wenn du 4 Jahre lang das Gleiche machst und es nicht anpasst, weil die Zeit schneller läuft. Gut, was hat aber das Ganze mit Heiligkeit zu tun? Ja, also es ist eine spannende Frage, irgendwie betrifft es unser Leben, aber warum kommt es in dieser Predigtreihe heilig? Was hat das mit Heiligkeit zu tun? Und ich versuche jetzt dieses Chaos da an der Wand aufzulösen. Wie kann man heilig mit Zeit umgehen? Da steht ja die Frage im Raum, muss ich sie noch besser nutzen? Muss ich sie nur für das Richtige nutzen? Also muss ich falsche Sachen wegmachen und jetzt meine Zeit besser strukturieren und die gewonnene Zeit für die Armen, die Schwachen, die Kranken, die Gemeinde, den Gottesdienst, Gebet, sonst was einsetzen? Vielleicht. Ich glaube, manchmal ist es nicht verkehrt, nochmal auf den Terminkalender zu schauen und sich zu fragen, alles, was ich hier mache, ist das alles so notwendig und sollte ich vielleicht Sinnvolleres tun? Aber ich glaube, wir greifen zu kurz, wenn das die einzige Antwort ist. Schauen wir also nach, was Gott eigentlich zu dem Thema Zeit zu sagen hat, und wir beginnen im Alten Testament. Gott gibt seinem Volk Regeln. Regeln für das Zusammenleben, Leben für ein gelingendes Leben, die 10 Gebote. Und es ist schon bemerkenswert, dass es bei 10 Regeln eine extra Regel gibt, die sich nur mit Zeit beschäftigt. Also andere betreffen vielleicht auch Zeit, aber eine beschäftigt sich nur mit der Zeit. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Gott gibt den Menschen 10 wichtige Regeln mit auf den Weg, und eine davon heißt: einen Tag sollst du ruhen. Jeden 7. Tag sollst du ruhen. Ein Ruhetag. Ein Tag, weil er nicht wie jeder andere Tag sein soll. Der soll nicht wie dieser Alltag sein. Ein Tag, der anders sein soll. Es gibt Alltag mit seinen alltäglichen Pflichten, und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist gut. Such dir Pflichten, die dir auch Spaß machen. Und dazwischen wird es immer Pflichten geben, die dir keinen Spaß machen. Das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm. Aber Gott sagt, dazwischen soll es einen Tag geben, der soll anders sein. Er schafft die Welt. Unbewegter Beweger und so, ihr wisst, ne? Er kickt das Ganze an. Er schafft die Welt. Und am Ende, nach diesem Alltag mal eben die Welt zu erschaffen, ruht er. Er hat geruht. Wichtig ist, da steht, er ruht. Da steht nicht, Gott hat sich erholt. Gott musste sich ausruhen. Sondern er ruht. Er tut nichts. In meiner Vorstellung ist es nicht so, dass Gott, nachdem er 6 Tage lang diese Welt gebastelt hat, völlig schweißgebadet ist, überhaupt nicht mehr kann, sich auf seine Couch legt, weil nichts mehr geht und er einfach platt ist. Und deswegen macht er jetzt einen Tag Pause, weil es nicht anders geht. Ich denke, dieser unbewegte Beweger, der diese Welt anstößt, der ist allmächtig. Es ist nicht, dass er völlig erschöpft ist, nachdem er die Schöpfung gemacht hat, sondern er ruht, weil er will, weil er irgendwie denkt, das ist sinnvoll, jetzt nach diesen 6 Tagen ein Tag ruhen. Das heißt, der 7. Tag, den sollst du heiligen, da sollst du was anders machen wie im Alltag. Und zwar nicht nur, wenn du nicht mehr kannst. Das heißt nicht, power dich 6 Tage völlig aus, und wenn du dann völlig platt bist, dann mach am 7. Tag Pause, aber wenn du noch kannst, wenn du noch Kraft hast, dann arbeite auch noch. Gott sagt, Gott ruht. Es geht nicht darum, dass du nicht mehr kannst. Wenn du nicht mehr kannst, kannst du auch nach 5 Tagen Pause machen. Wie wäre das, wenn du einen Tag zur Verfügung hättest, der einfach anders ist wie die anderen Tage, der aus dem Alltag ausbricht, wo nicht diese Matrix, dieses Zeitraster über deinem Tag liegt und du musst sagen, wann du was genau machst und alles vollplanen und diese Zeit effektiv nutzen. Wie wäre das, wenn du einen extra Tag hättest? Überleg dir das mal. Und vielleicht hilft dir das Video, was wir gleich sehen, bringt es dich auf Gedanken. Schau dir das an und überleg dir, was würdest du mit einem Extratag tun? Ich habe keinen 8. Tag für euch. Ich habe auch nicht jeden Tag so einen Tag, obwohl das schon eine schöne Vorstellung ist. Ich weiß nicht, was du an einem Extratag machen würdest. Aber ich glaube, dass Gott sagt, in den 10 Geboten, also so ganz wichtige Anweisungen: nimm dir einen Tag und da mach genau diesen Extra Day. Da mach nicht das, was sonst geplant ist, sondern da mach genau diesen Extra Day. Das Spannende ist, Gott sagt, der Tag soll anders sein. Ruhe. Und Ruhe auch nicht nur, weil du dir es leisten kannst, nicht zu arbeiten, sondern auch dein Fremdling, dein Gastarbeiter, der sich das vielleicht nicht leisten kann, der soll auch nicht arbeiten. Und was da auch nicht steht, ist, geh in den Gottesdienst und setz dich voll für die Gemeinde ein. Gott sagt, Ruhe an diesem Tag, das kann ein Gottesdienst sein, aber es steht da nicht. Er sagt, mein Gebot ist Ruhe einen Tag. Ruh dich aus, damit erweist du mir Ehre. Tu das, um mich zu ehren. Ein Tag Ruhe, ein Tag Staunen, ein Tag anschauen. Tu das, um mir Ehre zu erweisen. Gut, okay. Das war nicht so schwer zu verstehen, das ist schwer umzusetzen, aber nicht so schwer zu verstehen. Das nächste, das ist schwer umzusetzen und schwer zu verstehen. Also, wir springen voll rein. Letzter Aspekt. Schauen wir ins Neue Testament. Was hat das Neue Testament zum Thema Zeit zu sagen? Und bevor wir uns einen Text anschauen, schauen wir mal ganz grundsätzlich nochmal die Überlegung zur Zeit an. Die Zeit wird irgendwann angestupst. Ja, irgendwann wird die Zeit angestupst, sagen wir von Gott. Und auch ich komme irgendwann auf die Welt. Meine Lebenszeit, das ist eine Abfolge von verschiedenen Ereignissen, ja, dieser Zeitstrahl soll mal so eine Abfolge sein, ja. Das geht los, ich werde in Augsburg geboren. Ja, hier, ich bin hier und als nächstes gehe ich in Augsburg auf die Schule, Poltinger Gymnasium. Ich habe auch mal in München gelebt, schöne Stadt, arrogante Menschen. Manche sagen, ich habe das super hingepasst. Genau, ich lerne die Themen kennen und dann irgendwann ganz wichtig, ich ziehe in die Zelle auf. Ja, also das ist eine Abfolge von Ereignissen. Da kann man natürlich ganz, ganz viele noch dazwischen reinpacken, aber es ist eine Abfolge von Ereignissen, die überschneiden sich, aber das ist irgendwie Lebenszeit, so läuft das an. Das wurde angestoßen, ich komme auf die Welt und dann laufen da Sachen ab. Und während ich mich in diese Richtung bewege, also ich bewege mich von hier, Geburt, in diese Richtung, ja, so geht meine Lebenszeit. Die Ereignisse laufen irgendwie ab. Ja, irgendwas passiert, bis jetzt hier Zellerau, stehe hier im Kino. Und ich bewege mich aber in diese Richtung, nicht indem ich nach vorne schaue, sondern ich bewege mich so in diese Richtung. Ich schaue eigentlich zurück und laufe rückwärts. Also ich bewege mich schon nach vorne, aber ich schaue in die andere Richtung. Das hat einen ganz einfachen Grund. Dazu kann ich was sagen. Wenn ich dich frage, wer bist du, dann wirst du wahrscheinlich nicht erzählen, was irgendwo in der Zukunft liegt. Weil darüber weißt du nicht besonders viel. Da kannst du mutmaßen, da gibt es vielleicht Sachen, die wahrscheinlicher sind, Sachen, die unwahrscheinlicher sind. Aber so ganz genau kannst du zu hier vorne nichts sagen. Was du wahrscheinlich erzählen wirst, ist, wo du herkommst, wo du geboren wurdest. Ob du Geschwister hast, das sind aber Ereignisse, die liegen in der Vergangenheit. Geschwister werden geboren. Was für Freunde du hast, wo du gelebt hast. Damit hängt zusammen, welche Ausbildung du gemacht hast, was du studiert hast, was du arbeitest. Wahrscheinlich sagst du nicht, was du in 10 Jahren arbeiten willst, wenn dich ganz speziell jemand fragt. Aber wenn jemand fragt, wer bist du, was machst du so, dann erzählst du nicht, in 10 Jahren, da werde ich wahrscheinlich das und das machen, sondern du erzählst, ich habe das und das gemacht. So, und was wir gerade noch sagen können, ist, was wir jetzt machen. Ja, also ich stehe hier und sehe noch aus meinem Augenwinkel Menschen im Kino sitzen. Das Jetzt ist aber schon fast ein bisschen verschwommen, weil da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Da haben wir noch nicht reflektiert. So wie im Sichtfeld. Ne? Da sehe ich klar, ich bewege mich so in die Richtung hier, sehe zurück, sehe ich klar, was da war. Das Jetzt, das habe ich noch nicht so reflektiert, das nehme ich aber wahr. Ich kann aber nicht sagen, ob in 10 Jahren immer noch hier Kino ist. Oder ob in 10 Jahren hier, weiß ich nicht, eine ganz andere Gemeinde ist, die sich nicht im Kino trifft oder gar keine Gemeinde. Ich kann nicht mal genau sagen, ob ich in 10 Jahren überhaupt noch hier bin oder ob irgendwo diese Lebensleiste schon Woche abbricht. Ich kann nämlich nicht sagen, wie lange ich lebe. Das weiß ich nicht, ob ich jetzt rausgehe und vom Auto überfahren werde. Genau. Also, habt ihr das verstanden? Wir bewegen uns auf dieser Zeitleiste nach vorne, schauen aber zurück. Also wir laufen quasi blind in die Zukunft und können dann immer nur rückblickend sagen, was war und ob das gut war oder nicht und so. Aber wir laufen relativ blind, weil wir nicht wissen können, was da kommt in die Zukunft. So ist unser menschliches Leben, unser inneres Leben, unsere Psyche läuft so ab. So ein bisschen kann man das bei dem Wort Vorfahren und Nachfahren, ja. Die Vorfahren, die liegen vor uns, ja. Die sehe ich. Meine Nachfahren, die sind irgendwo hinter mir. Die kommen da noch, aber ich weiß nicht, wer das ist. Über die kann ich nichts sagen. Und das ist ja nicht nur mein eigenes Leben, was ich betrachte, sondern, genau, hier ist jetzt. Und ich kann nicht genau sagen, wie dieses jetzt weitergeht. Ich weiß, es geht weiter, die Zeit läuft, die Uhr tickt auch. Und ich weiß, mit jeder Sekunde komme ich auch näher an meinen Tod. Ich weiß aber nicht genau, wann dieser Tod ist. Und um ehrlich zu sein, ich habe da nicht jeden Tag Angst, aber als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, das ist schon ganz schön krass. Also habe ich mir Gedanken gemacht, ich laufe da so blind in diese Richtung und ich weiß nicht, wann da eine Wand oder ein Abgrund oder wie man es auch immer den Tod da nennen will, kommt. Kommt aber irgendwann, das weiß ich. Das ist das Einzige eigentlich, was ich in der Zukunft erstmal weiß als Mensch ist, irgendwann ist sie vorbei, meine Zukunft. Da ist dann Schluss. Aber sonst kann ich nichts so genau wissen. Jetzt ist natürlich die Menschheitsgeschichte länger als nur mein eigenes Leben. Davor sind Sachen als Christ, denken wir nach und vor uns sind Menschen. Da ist dieser Platon, Aristoteles, Augustin, die haben da alle gelebt. Wir stehen quasi als Zwerge auf den Schultern von Riesen mit unserer Lebensgeschichte. Wir profitieren von dem, was Leute vor uns gemacht haben, dass die irgendwann die Eisenbahn erfunden haben und das Flugzeug und sonst was. Und als Christ schauen wir zurück und lesen die Bibel und hören von Jesus natürlich. Von seinem Leben, von seinem Sterben am Kreuz. Davon lesen wir. Ein Gott, dieser unbewegte Beweger, kommt hier in die reale Zeit, in diese Zeit, die abläuft. Ja, da ist er nicht mehr drüber und stößt es an, sondern er kommt hier in diese Zeit. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben. Weil ich zurückschaue, kann ich das sehen. Ja, das ist vor mir passiert. Ich kann darüber lesen, ich kann darüber nachdenken, kann darüber reflektieren. Das Spannende ist jetzt aber, dass Jesus auf der einen Seite Mensch ist, der konkret in dieser Zeit gelebt hat, und gleichzeitig ist er Gott. Und das hat Auswirkungen. Und jetzt wird es freaky. Ja, ich hoffe, ihr seid noch dabei und geht mit auf dieses Gedankenexperiment. 2. Korintherbrief. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Schreibt einer, der wird gerade wegen seinem Glauben verfolgt. Also, denkt euch syrische Christen. Unser Dienst bringt es also auch mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam wird. Also einer schreibt und sagt, ja, ich weiß, dass der Tod kommt. Indem ich als Christ lebe, kommt der wahrscheinlich sogar noch schneller, weil ich verfolgt werde. Gleichzeitig bringt aber dieser Dienst, der macht, dass der Tod schneller kommt, euch Leben, weil ihr von diesem Jesus hört. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und darum habe ich geredet. Das ist der Grund, warum eine Person sich das antut. Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Also er redet hier von Gott. Er sagt, Jesus Christus stirbt historisch, ganz real, an diesem Kreuz auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren. Und Gott, der über dieser Zeit steht, erweckt Jesus auf. Er überwindet diesen Tod. Und diese Überwindung von damals, ja, das können wir sehen, das ist hinter uns, die gilt aber für uns in Zukunft, weil wir mit diesem Jesus verbunden sind. Denn der Jesus von den Toten auferweckt hat, also Gott, wird auch uns auferwecken, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und wir werden dann gemeinsam vor Gott treten. Und jetzt passiert etwas wirklich Faszinierendes, was Geistliches, etwas zutiefst Heiliges. Nämlich, wir laufen weiter auf unserem Leben und während wir auf Jesus schauen, weil wir mit ihm verbunden sind, können wir doch einen Spalt in der Zukunft sehen. Wir wissen natürlich nicht genau, wie unser Leben ablaufen wird und es ist auch nicht komplett festgelegt. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann passiert Folgendes. Ich weiß, er ist von den Toten auferstanden. Am Ende werden wir vor Gott treten, vor den ewigen Gott. Unser Leben wird, wir werden sterben, der Tod kommt. Ich weiß immer noch nicht, wann er kommt, aber ich weiß, danach ist Ewigkeit. Durch diesen Tod durch werden wir getragen, weil wir mit diesem Jesus verbunden sind, der auferstanden ist. Man könnte also sagen, Jesus überholt uns hier, während wir hier auf dieser zeitlichen Leiste sind, überholt uns Jesus, ist schon da hinten. Und ich sehe nicht, was in meinem Leben kommt, aber einen Spalt kann ich sehen. Und dieser Spalt macht unglaublich Hoffnung. Ich weiß, nach diesem Tod werde ich vor Gott stehen und da wartet Ewigkeit. Hast du den Gedanken, der ist kompliziert, aber hast du diesen Gedanken verstanden? Der Korintherbrief, kein ganz einfacher Brief, aber das meint es. Wir schauen auf Jesus. Das, was da passiert ist, ist passiert und ist eine Sicherheit für unsere Zukunft. Die einzige Sicherheit, die wir wirklich in der Zukunft haben können. Und das verändert unser Leben, weil Bekehrung, ja, sich auf diese Sache verlassen, auf Gott zu vertrauen, bedeutet in diesem Fall wirklich sich umdrehen, dass ich nicht alles sehe, was in der Zukunft ist, aber ich sehe, nach dem Tod, da wartet Ewigkeit, da geht dieser Spalt auf und ich sehe ein kleines Stück von meiner Zukunft. Und weil ich das sehe, kann sich mein Lebensgefühl ändern. Wir haben ja immer Angst. Wir sind hier und laufen quasi blind in die Zukunft. Und das löst Angst aus. Ja, irgendwie diese Uhr da, die tickt. Ja, also hier die Uhr, die tickt und schaufelt unser Grab. Und irgendwie löst das Angst aus. Aber wenn ich weiß, das ist nicht das letzte Wort, der Tod hat nicht das letzte Wort, dann muss ich diese Angst nicht mehr haben. Und dann muss ich auch nicht jeden Moment der Zeit, der jetzt irgendwie dann noch kommt, möglichst effektiv ausnutzen, möglichst vollstopfen, weil ich nicht weiß, wann es zu Ende ist. Und weil alles, was ich irgendwie machen will, muss ich unbedingt jetzt machen. Diese Angst, die können wir wegnehmen. Wir können, weil wir mit Jesus verbunden sind, ganz entspannt sein. Weil auch wenn diese Zeit immer schneller geht, gefühlt, wenn wir uns immer schneller in diese Richtung bewegen, manche Leute haben mir gesagt, je älter ich werde, desto kürzer werden meine Jahre irgendwie. Die fühlen sich kürzer an. Also je schneller das irgendwie in diese Richtung geht, muss ich nicht Angst haben, ja, das kommt jetzt immer näher, dieser Tod, sondern ich weiß auch, ja, der Tod kommt näher, aber hinter diesem Tod, da wartet dieser Jesus und ewiges Leben. Ich muss nicht diese Angst haben. Das ist christliche Hoffnung. Das ist diese Hoffnung, die dir die Angst nehmen kann, dass du irgendetwas verpasst, dass du alles in dieses Leben reinkloppen musst, dass du Karriere machen musst, eine super Familie machen musst und alles muss super gut sein in diesem Leben und gleichzeitig weißt du gar nicht, wann es zu Ende ist. Diese Angst, die kannst du sein lassen. Du kannst ganz entspannt sein. Du musst dich nicht stressen, du musst keine Angst haben. Auch wenn Sachen in diesem Leben nicht Wirklichkeit werden. Du kennst die Zukunft immer noch nicht genau, aber du weißt, am Ende wartet ein liebender Gott auf dich. Und er wartet Ewigkeit auf dich. Da wartet nicht nur Wand und Abgrund, die sind immer noch da, die sind immer noch schrecklich, aber dahinter wartet noch mal mehr. Und du musst nicht jede Sekunde effektiv verplanen. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, dieses mit Jesus verbunden sein, ja, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann geht es irgendwie, ich erlebe das nicht, ich habe keine Ahnung, wie das ausschauen soll, erklärt mir das. Dann wäre es wirklich, wirklich schade, wenn es daran scheitert, ja, wenn du weiter durchs Leben hetzt, weil du das nicht verstanden hast. Du kannst dich immer noch dagegen entscheiden, kannst sagen, ich habe da keine Lust drauf. Aber wenn du sagst, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie, dann sprecht die Tammy an, sprecht den Christoph an, sprecht mich an, sprecht die Leute von der Band an. In der letzten Reihe sind Leute immer nach dem Gottesdienst. Sie können die alle ansprechen, die erklären euch das. So, ganz zum Ende habe ich gesagt, wir kommen noch einmal zu diesem schlaue Würzburger Schreiben am Buch, ja, Professor Dörpinghaus. Er beschäftigt sich mit Bildung und sagt, für Bildungsprozesse brauchen wir eine Sache. Wir müssen dieses ständig, die effektiv die Zeit verwerten, unterbrechen und müssen einfach mal staunen und schauen und uns Zeit nehmen und genießen und die Welt genau betrachten. So passiert Bildung. Er sagt, er ist Bildungswissenschaftler, er sagt mit dem G8 und mit dem Bologna-Prozess, modularisiertes Studium, das ist ganz schlecht, weil das funktioniert dann alles nicht, aber da recht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich denke ein bisschen schon. Aber wenn wir diesen Gedanken übertragen auf dein Leben, auf dein geistliches Leben, dann glaube ich, steckt da eine Wahrheit drin, was dieser Professor, der sich auch über Theologie mal Gedanken gemacht hat, aber wahrscheinlich nicht so viel über, wie kannst du dein geistliches Leben gestalten, hat hier eine Wahrheit, die du nächste Woche umsetzen kannst, wo du sagen kannst, um geistlich zu reifen, ein geistlicher Bildungsprozess, der wird ganz genauso Zeit brauchen. Nimm dir Zeit, einfach mal zu staunen über diese Welt, sie genau anzuschauen. Nimm dir diese Zeit, nutze die Zeit nicht, sondern lass sie einfach mal verstreichen. Genau da passiert Bildung, auch geistliche Bildung. Heiligung, wie früher die Menschen gesagt haben dazu. Und gleichzeitig gibt es diesen Alltag und die Schwierigkeit ist, das Ganze ins Gleichgewicht zu bekommen. Wie das gehen kann, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen dieses Gottesdienstes völlig sprengen. Deswegen habe ich noch einen schlauen Würzburger, der ein Buch geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr den, das ist Christoph Schmitter. Genau, er hat auch ein Buch geschrieben, Neunmal Weise. Und da gibt es ein Kapitel, das geht um Rhythmus, was genau beschreibt, wie funktioniert das Lebensrhythmus. Da wirst du fündig. Das ist ein richtig gutes Buch. Das ist gut und hilfreich. Vielleicht weißt du es nicht, weil er das nicht sagt, weil er nicht Werbung für dieses Buch macht. Das wiederum hat mit Demütigkeit zu tun und das ehrt ihn. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.